12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Beschimpfungen statt Zugeständnisse. Der syrische Präsident Assad verurteilt in einer Rede die Opposition scharf. 4.000 Arbeitsplätze dank Recycling. Der Branchenverband der Abfallverwerter sagt, wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Dann fragen wir, warum purzeln in der Schweiz nicht die Preise wegen der Euro-Schwäche? Und im Tagesgespräch um 1, wie spürt ein Weltunternehmen mit Sitz in der Schweiz den starken Franken? Das wollen wir wissen vom Chef und Besitzer eines führenden Küchenherstellers. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Der schnelle Überblick über das Geschehen zuerst. Christian Löscher hat die Nachrichten.
Der syrische Präsident Assad hat in einer Rede an die Nation die oppositionellen Demonstranten als Extremisten beschimpft. Eine gewisse Bereitschaft zu einem nationalen Dialog signalisierte Assad allerdings. Er sagte, das Justizministerium solle prüfen, inwieweit eine Amnestie für politische Gefangene ausgeweitet werden könne. Zugleich warnte Assad das Ausland vor einer Einmischung in den Konflikt. Wir sollten syrische Probleme eigenständig lösen. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern wurden seit Beginn der Ausschreitungen in Syrien mehr als 1.300 Personen getötet. Die Finanzminister der Euro-Länder beraten in Luxemburg weiter über die Details des Hilfspakets für Griechenland. In der Nacht einigten sich die Finanzminister im Grundsatz darauf, dass private Banken und Versicherungen am neuen Rettungspaket von bis zu 120 Milliarden Euro beteiligt sein sollen, allerdings nur auf freiwilliger Basis. Auch entschieden haben die Minister, dass Griechenland kein Geld erhält, solange das griechische Parlament die neuen Sparpläne der Regierung nicht bewilligt hat. Die Abfallwiederverwertungsbranche hat erstmals einen Bericht über ihre volkswirtschaftliche Bedeutung erstellt. Der Dachverband Swiss Recycling schreibt, Wiederverwertung werde volkswirtschaftlich noch immer unterschätzt. So könnten aus Abfall etwa Rohstoffe wie Erdöl und Metall zurückgewonnen werden. Der Bericht gehe auch der Frage nach, wie das Recycling und das Abfalltrennen in Zukunft aussehen könnten. Gemäß dem Bericht arbeiten inzwischen fast 4.000 Leute in der Schweiz in der Recyclingbranche. Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, der Japaner Yukio Amano, fordert, dass seine Organisation künftig weltweit alle Atomkraftwerke überprüfen kann. Zu Beginn einer Sonderkonferenz am Sitz der Organisation in Wien verlangte Amano, alle Staaten mit Atomkraftwerken müssten regelmäßigen und systematischen Sicherheitsüberprüfungen durch IAEA-Inspektoren zustimmen. Heute ist die Reaktorsicherheit Sache des einzelnen Staates. Die Kernanlagen sollten auf ihre Sicherheit bei Erdbeben und Flutwellen geprüft werden. Letzte Woche war bekannt geworden, dass Japan sich nicht an alle Empfehlungen der Internationalen Atombehörde gehalten hatte. In der Schweiz haben Rassismus gegen Schwarze und Muslimfeindlichkeit letztes Jahr zugenommen. Das Beratungsnetz für Rassismusopfer meldet 178 Fälle gegenüber 162 im Vorjahr. Es sei davon auszugehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher sei und die meisten Fälle im Verborgenen blieben. Das Beratungsnetz für Rassismusopfer besteht aus der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus sowie der Organisation Human Rights. Ausländische Gäste haben dem Schweizer Tourismus vergangenes Jahr mehr Geld gebracht, insgesamt 15,6 Milliarden Franken. Das sind 1,5% mehr als im Vorjahr. Die klassischen Ferienreisenden brachten dem Tourismus zwar weniger Einnahmen, mehr Geld kam hingegen von der wachsenden Zahl ausländischer Studenten und Grenzgänger. Der hohe Kurs der Schweizer Franken sei dafür verantwortlich, dass die Touristen im Schnitt weniger ausgabefreudig seien, meldet das Bundesamt für Statistik. Sie hätten in ihrer Währung wahrscheinlich dasselbe Budget wie im Vorjahr, könnten sich dafür aber wegen des starken Frankens weniger kaufen. Heute enden die meisten Internetadressen auf Länderkürzel oder auf thematische Kürzel wie .com oder .org. Künftig sollen diese Endungen frei wählbar werden, beispielsweise .bank oder .schweiz. Die entsprechende Änderung hat der internationale Internetregulierer heute in Singapur beschlossen. Laut dem Bundesamt für Kommunikation müssen sich nun vor allem große Firmen überlegen, wie sie auf die neuen Möglichkeiten reagieren wollen. Bis Mitte April des nächsten Jahres sind erste Vorregistrierungen möglich. Im österreichischen Bundesland Kärnten hat die Volksbefragung zum Ortsschilderstreit ein klares Ergebnis gebracht. Die rechtlich nicht bindende Abstimmung ergab 68% Ja zum ausgehandelten Kompromiss für die Gebiete mit einer slowenischen Bevölkerung. Ortstafeln in Gemeinden mit mindestens 17% Einwohnern slowenischer Sprache sollen in Kärnten jetzt Deutsch und Slowenisch angeschrieben werden. Die Lösung kommt nun im Juli in den Nationalrat, die große Kammer des österreichischen Bundesparlaments.
Sie hören Mittagsinformationen im Rendezvous, es ist 12.36 Uhr. In Syrien hat Präsident Assad zum unzufriedenen Volk geredet. Wir schalten zu unserer Nahostkorrespondentin noch vor eins. Außerdem tiefer Euro, billigere Importe. Internationale Konzerne profitieren, die Schweizer Konsumenten weniger. Private Geldgeber, für Griechenland gute Idee, aber wie freiwillig zahlt da wer? Und wir sind Weltmeister im Abfalltrennen. Auch dank Leuten wie ihm.
Also ich bin stolz, hier können die Leute das beizubringen, zu sensibilisieren, aber auch können sagen, tut doch das nächste Mal die PET-Flasche oder jetzt hier im Köder habt, noch separat. Und nach 30, 40 Sekunden tut es über eine PET-Sammlung.
Der Besuch auf dem Entsorgungshof Bern-Bümplitz später in der Sendung. Das alles um mehr nach Börsewetter Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.113 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,54 gehandelt und der Dollar zu 84,68 Rappen. Das Wetter. Im Norden scheint zeitweise die Sonne, dazwischen ziehen dichtere Wolkenfelder vorüber. Im Westen, Wallis und Süden scheint meist die Sonne, die Höchsttemperaturen erreichen 22 bis 26 Grad. Am Dienstag wird es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig und mit rund 27 Grad auch sommerlich warm. Gegen Abend gibt es im Jura und in den Alpen einzelne Gewitter. Am Mittwoch ist es vor allem im Osten noch teils sonnig, aus Westen und Süden ziehen zunehmend Gewitterwolken auf. Es bleibt schwül mit rund 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Bern auf dem Col du Billon zwischen Les Diableret und Reusch in beiden Richtungen Gefahr durch Ölspur.
1,50, 1,40, 1,30, 1,20. Der Euro durchbricht seit Monaten die vermeintlichen Kursschallmauern gegen unten. Das bedeutet zumindest in der Theorie, auch importierte Waren in den Läden bei uns sollten billiger werden und auch schon billiger geworden sein. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Eigentlich sollten importierte Waren laufend billiger werden. Doch das ist längst nicht bei allen Produkten so, wie Rudolf Minsch, Chefökonom beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, erklärt.
Typischerweise sind diejenigen Produkte, die an den internationalen Märkten gehandelt werden, vor allem Rohstoffe, dort werden die Preisvorteile weitergegeben. Also die Industrie kann profitieren, Erdölpreis beispielsweise, aber auch bei Stahl, Beton. Hier sind die Preise mehr oder weniger international vergleichbar.
So profitieren wir etwa von günstigem Benzin und Diesel. Trotz hohem Rohölpreis ist der Sprit nämlich im Vergleich mit dem Ausland bei uns günstig. Anders jedoch sieht es bei verarbeiteten Produkten aus.
Das kommt eben darauf an, wie die Fertigungsstufe ist, also Waschmaschinen, bei Elektrogeräten und so weiter. Dort sind die Preisdifferenzen nach wie vor vorhanden, weil vor allem auch ausländische Hersteller versuchen, sich einen Teil der Frankenstärke abzuschöpfen.
Nicht nur Waschmaschinen sind kaum günstiger geworden, sondern auch andere Konsumgüter aus der EU, wie verpackte Lebensmittel oder Körperpflege- und Reinigungsprodukte. Nachfrage nach den Gründen bei einem der großen Detailhändler. Coop-Sprecher Urs Meier sagt:
Bei den Verhandlungen mit unseren Lieferanten, der tiefe Eurokurs, einfach ein heißes Thema, ist aber ein wichtiges Thema und diese Verhandlungen, die müssen wir intensiv führen, das tun wir auch. Wir importieren aus dem Euroraum vor allem Früchte und Gemüse und bei diesen Produkten werden die Verkaufspreise wöchentlich neu kalkuliert und wir geben dann die Einsparungen aufgrund des tiefen Euros laufend an unsere Kunden weiter.
Früchte und Gemüse sind also billiger geworden. Produkte von internationalen Konzernen aber kaum, weil diese eben die Einstandspreise nicht senken wollen. Auch beim Autokauf können wir nicht von der Frankenstärke profitieren. Ein Volkswagen Golf zum Beispiel wird zu einem Wechselkurs von 1,47 importiert. Deutlich mehr als die 1,21, die ein Euro gerade kostet. Die neuerlichen Kurssenkungen, die Autoimporteure scheinen sie ignoriert zu haben. Nein, sagt Max Nötzli, Präsident der Importeurenvereinigung, wegen den Okkasionen könne man nicht einfach die Listenpreise senken.
Wenn Sie den Listenpreis senken, sagen wir mal um 10%, senkt sich automatisch der Wert der Okkasionen auch um 10%.
Damit die Kundschaft nicht über die Grenze wandert, geben Schweizer Importeure derzeit aber Rabatte. Und bei der nächsten Preisliste wird der Preis schon ein wenig angepasst, aber nur ein wenig. Denn Max Nötzli gibt zu bedenken:
Was nicht wegzudiskutieren ist, ist, dass die Schweiz eigentlich im direkten Vergleich zum Ausland immer tendenziell eher ein bisschen höhere Preise hatte. Und das hat einfach damit zu tun, die Schweiz als wohlhabendes Land ist natürlich für die Hersteller ein Land, wo man auch höhere Preise realisieren will und auch kann.
Fazit: Internationale Konzerne profitieren mehr als die Konsumenten von der Euro-Schwäche. Beim Kauf von ausländischen Produkten lohnt sich deshalb ein Gang über die Grenze mehr denn je.
Über Griechenland kreist seit Wochen der Pleitegeier und in Luxemburg ringen die EU-Finanzminister weiter um ein zweites Rettungspaket. Diesmal sollen sich aber nicht nur Staaten und der Internationale Währungsfonds daran beteiligen, sondern auch private Gläubiger, und das sind allen voran die Banken. Das soll aber absolut freiwillig geschehen, wie betont wird. Aber kann das funktionieren? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr ist dieser Frage nachgegangen.
Gefordert sind vor allem französische und deutsche Banken. In deren Bilanzen lagern Griechenland Anleihen in zweistelliger Milliardenhöhe. Aber auch Versicherer und Investmentfonds besitzen solche Papiere. Es ist ungewiss, ob diese Gläubiger bereit sind, Griechenland etwas mehr Zeit einzuräumen, um die Schulden zurückzuzahlen. Michael Schröder vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim sieht kaum Anreize für Banken und Versicherer, freiwillig zu helfen.
Ganz direkt gibt es keine Anreize, allerdings indirekt schon. Jedenfalls dann, wenn die sogenannte freiwillige Lösung zu einem günstigeren Ergebnis führen würde als eine dann vielleicht in ein paar Monaten folgende erzwungene Lösung.
Freiwillig einlenken, um Schlimmeres abzuwenden. Michael Schröder ist überzeugt, dass diese Einsicht bei Banken und Versicherungen vorhanden sei. Denn ein Mitmachen rechne sich. Skeptischer äußert sich Wirtschaftsprofessor Rolf Weder von der Universität Basel.
Freiwillig hat man eigentlich nie einen Anreiz, da mitzumachen. Die Frage ist, wie diese Freiwilligkeit dann verbunden wird mit einer Drohung, dass wenn man nicht mitmacht, dass man nachher gezwungen wird.
Zwang aufsetzen. So könnten die Finanzchefs der Euro-Staaten damit drohen, kein Geld mehr nach Griechenland zu schicken, mit dem Resultat, dass Griechenland bankrott wäre, mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität der weltweiten Finanzmärkte. Und das läge auch nicht im Interesse der Banken und Versicherer. Rolf Weder ist denn auch der Ansicht, dass es bei der Forderung nach einer freiwilligen Beteiligung um etwas anderes geht.
Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion sehr stark politisch motiviert ist und man eigentlich jetzt schon de facto sagt, dass sämtliche Gläubiger an einem Tisch sitzen müssen und man sich letztlich über ein Umschuldungspaket einigen muss.
Alle Gläubiger an einen Tisch zwingen. Als Vorbild gilt die Wiener Initiative von 2009. Damals waren private Gläubiger bereit, auslaufende Staatsanleihen osteuropäischer Länder zu verlängern, zu unveränderten Konditionen. Mit einem ähnlichen Vorgehen erhielt Griechenland zumindest eine Verschnaufpause. Die Unsicherheiten über die Finanzierung Griechenlands wären beseitigt. Allerdings, die Schuldenlast an sich wäre damit nicht verschwunden. Für Wirtschaftsprofessor Rolf Weder von der Universität Basel stellt sich daher vor allem eine Frage.
Ist man bereit, überhaupt noch mehr Mittel zu investieren? Oder geht es eigentlich darum, bestehende Guthaben, die man hat, abzuschreiben? Ich glaube eben, dass dieser zweite Schritt eigentlich auch sehr nahe liegt und eigentlich vor der Tür liegt.
Doch die Politiker der Euro-Länder winden sich. Sie wollen eine Umschuldung Griechenlands vermeiden, nicht zuletzt aus Angst vor einem Domino-Effekt. Denn, so wird befürchtet, fällt Griechenland, könnten andere Länder mit in den Abgrund gerissen werden – Irland, Portugal und Spanien, aber auch Italien und Belgien.
Gelingt dem syrischen Präsidenten Assad heute der Befreiungsschlag? Das war die Frage vor seiner Rede heute. Seit vielen Wochen gehen ja in Syrien hunderttausende Menschen auf die Straße für mehr Demokratie gegen die Alleinherrschaft des Regimes von Staatschef Bashar al-Assad. Und dieses Regime schlägt brutal, immer brutaler zurück. Mehr als 1300 Menschen sollen dabei bis jetzt umgekommen sein. Das Militär belagert mehrere Hochburgen der Opposition und schießt nach Angaben der Regimegegner immer wieder willkürlich auf Häuser, auf Menschenmengen. Präsident Assad hat vor wenigen Minuten seine Rede zum syrischen Volk beendet. Zugeschaltet jetzt unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Irin Meyer, Assad gab sich in seiner Rede kämpferisch, angriffig. Bedeutet das, Reformen sind keine in Sicht?
Zumindest keine radikalen und schnellen Reformen. Assad hat einmal mehr, es ist ja seine dritte Rede seit Beginn des Aufstandes, Assad hat einmal mehr sehr allgemeine Versprechen abgegeben. Im Kern ist es die Lancierung eines nationalen Dialogs, der ein umfassendes Reformprogramm für das Land ausarbeiten soll bis Ende August. Wenn man die einzelnen Passagen hört, hat man den Eindruck, das sind eigentlich im Grunde sehr entscheidende Reformen, viele wichtige Gesetzesänderungen, eine Verfassungsreform ist es. Aber, und das ist eben die Krux, es sind Versprechen und die gibt der Präsident seit 3 Monaten ab, seit der Aufstand andauert. Und wirklich geändert hat sich für die Bürger, für die Bevölkerung nichts. Präsident und Regime sind für viele Syrer nicht mehr glaubwürdig, vor allem natürlich nach dem brutalen Vorgehen der Armee gegen die Opposition.
Im Vorfeld der Rede hieß es, dass Präsident Assad das Einparteiensystem in Syrien zumindest aufweichen wolle. Hat sich Assad denn gar nicht in diese Richtung geäußert?
Doch, er hat das Thema gestreift, aber nicht ausgeführt. Die Abschaffung des Machtmonopols der Baas-Partei ist oder wäre ja der Kern ernsthafter Reformen, aber es würde natürlich das Regime gefährden, denn bei freien Wahlen ist man nicht sicher, ob Assad wiedergewählt würde.
Sie haben gesagt, er hat Versprechungen gemacht, von denen wir nicht wissen, ob er sie einhalten wird. Muss man davon ausgehen, dass diese Rede das Klima in Syrien jetzt weiter anheizt?
Vermutlich schon, obwohl wir ja nicht von einer homogenen Opposition sprechen können in Syrien. Also die Reaktionen werden auch diesmal unterschiedlich sein. Ein Teil der Opposition will nur noch den Sturz des Regimes, des Präsidenten. Da kann Assad lange Reden halten. Ein anderer Teil der Opposition, und das sind vor allem die alten Dissidenten in Damaskus, die halten einen Sturz des Regimes für gefährlich. Die glauben, dass dann ein Irak-Szenario Wirklichkeit würde für Syrien. Sie möchten den friedlichen Wandel, aber auch ernsthafte und schnelle Reformen. Und dann gibt es einen Teil der syrischen Bevölkerung, die Assad eine Chance geben will, die ihm nach wie vor glaubt. Was man nach dieser Rede sicher sagen kann, ist, dass dieser Präsident nicht daran denkt, abzudanken. Er hat sich auch sehr klar vor seine Familie und seinen Clan gestellt.
Und der bürgerkriegsähnliche Zustand, diese Gewalt, das geht weiter in Syrien.
Davon ist auszugehen. Assad hat ja klar gemacht, dass er weiter gegen die, wie er sagte, bewaffneten Banden und Saboteure vorgehen will. Was das heißt, sieht man im Grenzgebiet zur Türkei und in vielen syrischen Städten. Die Opposition ihrerseits hat gestern einen Rat gebildet, um sich besser zu organisieren. Der Aufstand und damit die Gewalt geht weiter. Von Bedeutung wird die Frage sein, wie der türkische Premier Erdogan auf die Rede Assads reagiert. Er hat sehr großen Druck auf Assad gemacht und er hat auch einen bestimmten Einfluss auf ihn.
Informationen von Irin Meyer, unserer Nahost-Korrespondentin. Die Bevölkerung wächst, die Wirtschaft wächst. Die Folge, wir werfen immer mehr weg. In den letzten 30 Jahren hat sich der jährliche Abfallberg verdoppelt. Trotzdem bleibt die in Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannte Abfallmenge gleich. Der Grund: Wir Schweizerinnen und Schweizer sind spitze beim Rezyklieren, beim Wiederverwerten. Davon profitiert zunehmend auch die Wirtschaft, wie Swiss Recycling an einer Medienkonferenz betont hat, Oliver Washington.
Die grüne Flasche gehört in den Behälter für grüne Flaschen, die braune in jeden für braune Flaschen, Batterien gehören separat gesammelt, ebenso Konservendosen, PET-Flaschen und so weiter. Wir wissen es alle, doch das Wissen alleine reicht noch nicht aus, damit die rezyklierbaren Abfälle auch rezykliert werden, sagt Isabel Marthaler von Recycling Schweiz.
Es ist ganz wichtig, dass die Gemeinden eine gute Sammelinfrastruktur für die Bevölkerung anbieten. Das heisst, saubere Container, gut beschriftete Container, denn nur gut beschriftete Container nützen überhaupt etwas, damit der Mensch auch weiß, was er darin zu entsorgen hat.
Die Aussage ist banal, aber zentral. Dank der sehr guten Infrastruktur werden in der Schweiz 50% aller Abfälle rezykliert. Aus vielen Abfällen können so wiederum wertvolle Rohstoffe gewonnen werden. In der Schweiz finden 7'000 Tonnen Kupfer, 12'000 Tonnen Weißblech und viele weitere Rohstoffe ihren Weg zurück in den Wirtschaftskreislauf. Die Schweiz müsse dadurch weniger importieren, weniger Geld fließe so ins Ausland, hieß es heute vor den Medien. Konkrete Zahlen konnten die Verantwortlichen von Swiss Recycling allerdings keine nennen. Sie verwiesen auf Deutschland. Das nördliche Nachbarland kann unterdessen durch rezyklierte Rohstoffe, sogenannte sekundäre Rohstoffe, auf 14% der Importe verzichten. Die Zahl für die Schweiz dürfte ähnlich sein. Trotz allen Recyclingerfolgen und der Bedeutung für die Wirtschaft, Recycling ist immer nur eine Symptombekämpfung, gibt Isabel Marthaler zum Schluss zu bedenken.
Wir sind Weltmeister im Recycling, aber wir sind auch Weltmeister im Verbrauchen. Und wir müssen unsere Konsumgewohnheiten über kurz oder lang bestimmt überdenken.
Recycling mache, dass die Umwelt weniger verschmutzt werde, aber die Konsum- und Abfallgesellschaft produziere immer noch zu viel Abfall und damit zu viel Verschmutzung.
Oliver Washington. Glas, Blechbüchsen, PET, Karton, Papier separat, Batterien nicht in den Papierkorb. Wie Abfall sammeln und trennen geht, das weiß inzwischen also jedes Kind. Recycling beginnt zu Hause und geht dann oft weiter in einer Sammelstelle auf einem Entsorgungshof, zum Beispiel in Bern-Bümplitz, Fellerstraße 13. 27 Männer nehmen täglich dort tonnenweise Glas, PET, Holz, Sperrgut, Chemikalien, Metall und Gartenabfälle in Empfang. Der Entsorgungshof ist ein Treffpunkt besonderer Art. Die Reportage von Caroline Arm.
Alles dreht sich im Kreis. Die Autos fahren im Kreisverkehr ein, parken vor riesigen, farbigen Containern.
Wir reden hier von 2,5 bis 3'000 Personen, die in einem Samstag rein und rausgehen. Und dann ist das schon hektisch. Dann ist der Teufel los. Es ist sture Gang wieder, dass wir nicht schon Reaktionen haben von den Busbetrieben. Wir sind teilweise mit den Bussen nicht mehr durchkommen, weil die Leute einfach anstehen.
Sagt Stefan Bühler, Vorarbeiter auf dem Entsorgungshof in Bümplitz.
Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen Zeit, das wird jemand auch zum Papier hängen da.
Es ist eng, denn immer mehr Leute kommen, was auch die internen Zählungen belegen. Alles wandert in den Kreislauf.
Zeitungen, etwas Holziges, so ein Sack voll Köder.
Wir räumen gerade die Kornhausapotheke oder? Und jetzt bringen wir Chemikalien herbringen.
Viel Elektroschrott von Anlagen, die sich angesammelt haben. Möbel, alte Instrumente. Und sehr viel CDs. Ja.
Nach dem Mittag haben Lastwagen volle Container geholt. Stunden später testet Bühler wieder.
Das ist, ich sage jetzt, 3/4 voll. Oder?
Ein junger Mann wirft Kuchenbleche wie Frisbee in die grüne Metallmulde.
Wir tun einen Estrigraum, der schon dreimal gezügelt wurde. So.
Material und Erinnerungen mit Schwung entsorgen.
Ein paar Erinnerungen sind dabei, aber es tut noch gut. Es ist eine Reinigung sozusagen.
Die Freude an den fliegenden Untertassen ist kurz. Stefan Bühler weist den Kunden zurecht.
Sie hat gesagt, lieber werden wir selber in die Boxen tun.
Aha,
ja, sie ist etwas oben über und hinten steckt
die Person. Bühler schätzt den Kontakt zu den Kunden, vor allem in den Abendstunden.
Man hat Zeit, man hat den Kunden Zeit. Sie alle vier Abend, es ist niemand mehr im Stress, ich kann mich entsorgen, wir haben hier die grössten Diskussionen.
Doch jetzt ist wieder Hochbetrieb. Holz zum Holz, Papier ins Papier, Metall zu Metall. Immer wieder müsse interveniert werden, sagt Bühler.
Weil man kann manchmal sagen, aber das Viertel kehren, hat schon irgendeinen Ködersack reingeschossen.
Aluminium, Kupfer, Zink, wertvolle Materialien werden gesondert gesammelt.
Käfeli, so schöne Büffe, das ist noch vom Büffe da. Jetzt gerade im Bereich Chromstahl sind hauptsächlich Pfannen. Da wird nach und nach neue Pfannen vorgeschossen.
Immer wieder schüttelt Bühler den Kopf.
Natürlich kann man manchmal auch tränen, weil das die schönsten, teuersten Terracotta-Töpfe drin sind. Hunderte von Franken zahlen, vorgeschossen.
Weggeben dürfen sie nichts, auch wenn vieles noch brauchbar wäre. Was im Entsorgungshof ist, muss es auch bleiben. Bühler fordert die Leute immer wieder auf, die Sachen doch im Internet zu verkaufen, statt wegzuwerfen.
Irgendjemandem würde es noch dienen.
Nur etwas wird quasi für den Eigengebrauch innerhalb des Hofes wiederverwertet. Neben den Kühlschränken steht ein alter Liegestuhl.
Der eine oder andere möchte auch mal einfach auf den Dschungel anfahren, halt mal ein bisschen Beinjuchen haben. Und dann verschläuft sich der eine in diesem Eck oder andere. Dort, jetzt im Sommer, ist natürlich das draussen.
Denn immer ist es laut, hektisch. Bühler ist überzeugt von seiner Arbeit zugunsten der Umwelt. Und auch die Kunden sind es.
Klaro, das gehört dazu. Ey, Akadins, die hauen noch hin, gell? Man muss schon schauen.
Zur Umwelt. Obwohl es schon etwas spät sei, aber fügt sie lachend hinzu.
Nunca es tarde, si la gesta es buena.
Nie zu spät, etwas Gutes zu tun.
Die Reportage vom Entsorgungshof von Caroline Arn, 5 vor 1. Wende, umdenken. Wenn wir solche Wörter hören im Zusammenhang mit Atomenergie, dann denken wir an Ausstieg, AKWs, stilllegen. Weltweit gesehen ist das anders. Auch nach Fukushima stehen die Schweiz und Deutschland und ein paar wenige andere Länder mit ihren Ausstiegsplänen alleine da. Was man diese Woche vom internationalen Treffen bei der UNO-Atombehörde IAEA in Wien deshalb allenfalls erwarten kann, sind bessere, weltweit verbindliche Sicherheitsstandards für AKWs und entsprechende Kontrollen. Aber auch darum muss noch hart gerungen werden, denn einige Staaten wollen davon immer noch nichts wissen. Friedrich Steiger berichtet.
In knapp 30 Ländern stehen zurzeit Atomkraftwerke. Rund 60 weitere Staaten planen solche oder haben bereits welche im Bau. Weltweit betrachtet gilt Atomstrom immer noch als Zukunftsenergie. Weil zunehmend auch Schwellen- und gar Entwicklungsländer nach dieser Energieform streben, wächst die Sorge um die nukleare Sicherheit. Zumal sich nun selbst im hochentwickelten Japan gezeigt hat, dass die Vorschriften zu lax und die Kontrollinstanzen zu wenig unabhängig waren. Selbst Yukiya Amano, der japanische Chef der UNO-Atombehörde IAEA, sagt deshalb zum Auftakt des heutigen Ministertreffens in Wien:
We cannot take a business as usual approach.
Man könne nach Fukushima nicht weiterfahren wie bisher.
It is clear that more needs to be done to strengthen the safety of nuclear power plants.
Man müsse etwas tun, um das Vertrauen in die Atomenergie wiederherzustellen. Er räumt aber ein, dass ein langwieriger, zäher Prozess bevorstehe, um weltweit verbindliche Sicherheitsstandards und Kontrollen zu beschließen. Bisher wollten die meisten Länder davon rein gar nichts wissen. Seit Tschernobyl gibt es zwar internationale Sicherheitsrichtlinien, doch verbindlich sind diese nicht. Und die UNO-Atombehörde hat kein Recht, sie durchzusetzen oder gar ein AKW wegen mangelnder Sicherheit abzuschalten. Immerhin denken jetzt einige Länder um, etwa die Atomgroßmacht Frankreich.
Nous souhaitons nous doter d'une réglementation de très haut niveau sur la sûreté nucléaire qui s'applique à tous les pays qui puissent être contrôlés internationalement.
Es brauche strengere Vorschriften und Kontrollen, verlangt Präsident Nicolas Sarkozy. Auf dem jüngsten G8-Gipfel sprachen sich alle dafür aus, auch Russland und die USA. Allerdings zögern die USA noch immer sehr. Auch Länder wie China oder Indien müssen diese Woche auf dem Ministertreffen in Wien erst noch überzeugt werden, die nationale Hoheit über die Atomsicherheit aus der Hand zu geben. Kumi Naidu, der Chef von Greenpeace, meint zwar, es sei ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass man nun endlich wenigstens rede über verbindliche Sicherheitsrichtlinien.
We would concede it's a small step in the right direction.
Aber er fürchtet, dass am Ende die Standards weit weniger streng ausfallen, als nötig wäre.
Unless we see the detail of what level of ambition in terms of the nuclear safety standards that are going to be set, we should be cautious not to give it too much of optimism right now.
Und er kritisiert, dass die IAEA in einem Zwiespalt stecke. Zum einen wollen die Staaten, dass sie weiterhin die Verbreitung der zivilen Nukleartechnologie weltweit fördert. Zum anderen soll sie nun zur Kontrollinstanz werden. Und ein weiteres Problem, das kurze Gedächtnis. Je länger es dauert, bis zwingende Vorschriften beschlossen sind, umso mehr verblasst die Erinnerung an die Fukushima-Katastrophe.
Über die AKW-Konferenz in Wien berichtete Friedrich Steiger. Die Schweizer Industrie und der starke Franken. Darüber reden wir unter anderem gleich mit dem Chef eines großen Schweizer Unternehmens, dem Küchenhersteller Franke. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die kommen von Christian Lüscher.
Der syrische Präsident Assad warnt das Ausland vor einer Einmischung in den Konflikt. In einer Rede an die Nation beschimpfte er die oppositionellen Demonstranten als Extremisten. Aber es soll geprüft werden, inwieweit eine Amnestie für politische Gefangene ausgeweitet werden kann. Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, der Japaner Yukiya Amano, fordert, dass seine Organisation künftig weltweit alle Atomkraftwerke überprüfen kann. Die Kernanlagen sollten auf ihre Sicherheit bei Erdbeben und Flutwellen geprüft werden. Heute ist die Reaktorsicherheit Sache des einzelnen Staates. Ausländische Gäste haben dem Schweizer Tourismus vergangenes Jahr mehr Geld gebracht, insgesamt 15,6 Milliarden Franken. Weniger Geld gaben die klassischen Ferienreisenden aus. Zusätzliche Einnahmen kamen hingegen von der wachsenden Zahl ausländischer Studenten und Grenzgänger.